hallo und herzlich willkommen
zu einer neuen Ausgabe von KI und Tech2Go, der Praxispitch hier auf hardwarewartung.com. Wir sind mittlerweile bei Episode 58 und auch bei dieser Episode darf ich wieder ganz herzlich den Yusuf bei mir begrüßen. Hallo Yusuf, grüß dich.
Hallo Christian, unglaublich, 58.
58? Ne? Das zeigt, wir haben schon einiges geleistet und so lange läuft das Ganze noch gar nicht. Also da haben wir eigentlich relativ viel Content in etwas über einem Jahr, glaube ich, geschaffen. Ja. Also schon nicht schlecht. Und wenn wir uns mal so anschauen, was wir heute schon wieder alles im Programm haben, dann denke ich, es wird auch keine sehr kurze Folge werden, aber mit Sicherheit eine sehr, sehr interessante und vielleicht auch unterhaltsame Folge. Apropos unterhaltsam. Ich bin da auf eine witzige Meldung gestoßen. Und zwar hat man die verschiedenen KI-Modelle mal so auf Gesellschaftsspiele losgelassen. Es gibt da so eine Plattform, die nennt sich Kaggle.com und ja, da treten eben verschiedene KI-Modelle gegeneinander an und spielen dann diese Spiele und schauen dann, wer der Beste unter den Modellen oder das Beste unter den Modellen ist. Ein Spiel, was jetzt gerade neu dazugekommen ist, das ist das Werwolf-Spiel. Kennst du das?
Ja, ja, klar.
Das ist ein schönes Spiel, ne? Also das, für die, die es nicht kennen, kurz erklärt, dass es werden verschiedene Rollen verteilt vor dem Spiel. Also jeder kriegt eine Rolle in einem virtuellen oder fiktiven Dorf. Es gibt ganz normale Bürger, dann gibt es den Werwolf. Also der Werwolf ist der, der dann nachts irgendwelche Bürger aus dem Dorf metzelt und gibt es auch verschiedene andere Rollen. Ja, und es geht dann letztendlich darum, entweder der Werwolf kommt durch und schafft es, das ganze Dorf zu vereinnahmen, oder er wird halt entdeckt. Ja, und bei diesem Werwolf-Spiel, da hat sich GPT, ich glaube, 3, jetzt muss ich kurz mal nachschauen, genau, Google Gemini 3 Pro Preview hat sich da an die Spitze der Gruppe gesetzt. Und auf Platz 2 folgt Gemini 3 Flash Preview. Allerdings gibt es dann noch ein paar Plätze, die nah beieinander sind. GPT 5.2 ist auf dem dritten Platz und dann folgt Claude Opus 4.5 und Claude Sonnet 4.5. Ist aber ja alles relativ nah beieinander. Ich finde es aber ganz, ganz interessant, eben diese Vergleiche mal in alltäglichen Situationen zu haben und zu gucken, wie da diese Modelle miteinander klarkommen. Ja, also das ist schon so ein bisschen ein Schritt der KI in unser tägliches Leben, könnte man sagen. Vielleicht kommt auch irgendwann mal der Erste in der Runde, wenn wir Werwolf spielen, und hat irgendwie über Headset eine KI dabei, um zu sagen, wie er sich dann verhalten soll. Ja, also das fand ich sehr spannend.
Ja, ich meine, ist ja was irgendwie lustig ist, du siehst einfach so die Generationen der KIs, ne? Also all die neuen Generationen, also alles, was jetzt irgendwie so um Weihnachten letztes Jahr rausgekommen ist, die sind quasi bei weitem vorne und davor dieses Sonnet 4.5 und Grok 4 und GPT 5, die sind halt weit abgeschlagen, ne? Und du hast aber Gemini vorne und dann GPT 5.2 und Opus, die sind da quasi tatsächlich deutlich besser in diesen Dingen. Also, und dass Gemini da gewinnt, ich meine, das hat halt das beste multimodale Modell, ne? Also deswegen sind die wahrscheinlich hier die Gewinner.
Ja, also mal ein ganz anderer Use Case abseits von dem, was wir sonst immer sehen. Also finde ich sehr spannend. So, jetzt kommen wir aber zur großen Politik, sage ich jetzt mal. Und da müssen wir über OpenAI sprechen. Da gibt es nämlich einiges. Nicht nur über OpenAI, sondern auch über Nvidia. Wir hatten ja schon ein paar Mal über die Zusammenarbeit von den beiden gesprochen. Und da sind ja auch sehr viele Milliarden im Spiel. Jetzt hat sich aber anscheinend bei OpenAI so eine gewisse Unzufriedenheit geregt mit der Leistungsfähigkeit der Nvidia-Chips bei der Inferenz. Ja? Das heißt also, die Chips von Nvidia, die sind OpenAI nicht schnell genug. Das hattest du ja auch schon ein paar Mal angedeutet, woran das liegt, an dem Design der Chips. Und das könnte zu ganz interessanten Entwicklungen in der Zukunft führen. Hol uns da mal bitte ab, was da der Stand ist.
Ja, sehr, sehr spannend. Also das Lustige ist, all diese Dinge wurden ja immer nur vermutet, aber es gab ja keine klaren Beweise dafür. Und jetzt kommen so die ersten Berichte raus über halt verschiedene Diskussionen zwischen OpenAI und Nvidia. Und wir haben ja alle schon geglaubt, also gewusst eigentlich, dass Nvidia nicht die besten Inference-Chips baut und dass es da deutlich bessere dafür gibt. Aber dass OpenAI, und was jetzt rausgekommen ist, ist, OpenAI hat, nachdem sie die Nvidia-Chips ausprobiert haben, also selbst mit den Vera Rubins, ja, haben sie festgestellt, naja, so geil ist das jetzt doch nicht. Und haben dann angefangen, irgendwie fremd zu gehen und haben Grok und Cerebras angesprochen. Nvidia hat Wind davon bekommen, wollte beide kaufen. Cerebras hat abgesagt und Grok hat zugesagt. Ja. Und das ist ja der Deal, den wir ja schon kennen. Also Nvidia hat ja Grok, also nicht Grok, die KI-Bude von Elon Musk, sondern Grok, das Chip, die Chip-Bude, wo der ursprüngliche Google, also der ursprüngliche Google-Mitarbeiter drin ist, der die TPUs mitentwickelt hat bei Google. Und dann hat OpenAI die Verhandlungen mit Grok eingestellt, weil die von Nvidia übernommen wurden. Und mit Cerebras. Und Cerebras haben sie quasi den Weg geebnet, dass die weiter überleben können, ohne dass sie an Nvidia verkaufen müssen. Ja? Indem sie diesen 10-Milliarden-Deal gemacht haben. Und da siehst du wieder, dass da Sam Altman ein bisschen auf Kriegsfuß steht mit Nvidia oder mit dem Jensen Huang. Ja? Alle verweigern das natürlich. Nein, das ist sicher nicht so, weil was keiner will, ist, dass jetzt herauskommt, dass diese gesamte Supply Chain und das gesamte Gerüst, was die da aufgebaut haben und diese Blase, dass da irgendwo Zweifel aufkommen. Ja? Das will natürlich keiner. Aber jeder versucht so seine Druckmittel auszuspielen, weil Nvidia hat ja auch letztes Jahr zugesichert, dass sie bis zu 100 Milliarden in OpenAI investieren wollen. Und jetzt haben sie einen Rückzieher gemacht und gesagt, nein, so ganz war das nicht. Wir haben nur gesagt, dass wir eventuell bis zu 100 Milliarden anbieten würden, detten, wetten, was auch immer. Ja, das ist so ein bisschen Hetti Tetti Vari. Und eigentlich habe ich das gar nicht gesagt. Ja. Und jetzt setzen sie halt, dadurch, dass sie die Kohle nicht rausrücken, OpenAI unter Druck. Und jetzt geht aber OpenAI umgekehrt wieder zu Amazon und zu Microsoft und den anderen Hyperscalern und Google und versucht, die Kohle von dort aufzutreiben. Und da gibt es ja auch schon das Gerücht von einer neuen Finanzierungsrunde, wo zusammen bis zu 100 Milliarden aufgenommen werden sollen. Unter anderem von Softbank, die wollen wieder 30 Milliarden reinstecken. Das wage ich jetzt mal zu bezweifeln. Also ich glaube nicht, dass das passieren wird, weil Softbank gar nicht die 30 Milliarden hätte. Aber ein großer Teil soll von Amazon gedeckt werden. Ne? Also bis zu 50 Milliarden soll Amazon hier beisteuern. Und das zeigt wieder, okay, es gibt hier tatsächlich einen Wettbewerb zwischen Nvidia und den Hyperscalern, ja. Und der Sam Altman ist quasi die Bitch, die jetzt alle, die mit allen ins Bett steigt und all die verschmäht, die nicht das machen, was er will, ja. Also sehr, und ja, da kommen wir auch schon zum nächsten Punkt, weil letztes Jahr haben wir gesagt, oder Sam Altman hat auch gesagt, dass sie zwar IPO, also einen Börsengang überlegen, aber dass das noch irgendwie 2027, vielleicht 2028 sein wird. Jetzt sieht man aber, dass da schon ein bisschen Panik herrscht, weil Anthropic natürlich vorgelaufen ist und gesagt hat, hey, wir werden nächstes Jahr ein IPO machen und das wird dieses Jahr passieren. Und die haben auch richtig gute Zahlen und die könnten richtig viel Kapital am Markt aufnehmen. Und dann haben wir noch eine zweite Message, SpaceX, die auch an die Börse gehen wollen, die auch wieder quasi in den Private-Markt wollen. Und dann wird es eigentlich irgendwann mal recht dünn, weil so viel Kapital kann gar nicht insgesamt verteilt werden. Das heißt, es gibt jetzt einen Wettbewerb, wer geht früher an die Börse, weil der, der früher an die Börse geht, kriegt das Kapital der dummen Public, also der sozusagen, jedermann, der irgendwie in dieses KI investieren will, ja, aber der hat halt nicht unendlich viel Geld, sondern der investiert ins Erste, aber sicher nicht ins Zweite oder ins Dritte, ja. Das heißt, es ist endlich. Und all die Leute, die jetzt in OpenAI investieren würden, würden auch in SpaceX investieren oder auch in Anthropic. Also, das heißt, das ist alles dieselbe Zielgruppe, aber mit beschränktem Kapital. Und jetzt geht das Rennen los. Nvidia setzt OpenAI unter Druck, indem sie ihnen nicht die Kohle geben. Die Hyperscaler fühlen sich jetzt mächtiger denn je, weil sie quasi diejenigen sind, die die raren Ressourcen haben und damit eine gute Verhandlungsposition gegenüber OpenAI haben. Und jetzt ist die Flucht nach vorne für Sam Altman. Okay, drauf geschissen, wir gehen jetzt einfach IPO. Und das wird jetzt wahrscheinlich auch passieren, dass die gegen Ende des Jahres wahrscheinlich dann tatsächlich einen Börsengang machen werden. Vielleicht sogar noch vor Anthropic, ja.
Wie siehst du das im Zusammenhang mit dem geplanten oder mit dem Merge von SpaceX und xAI? Also wie hängt das zusammen?
Ja, ich meine, das war ja auch klar. Ja, also wir haben ja auch schon drüber geredet. Wir haben ja letztes Jahr bei der Analyse von der Blase gesagt, es gibt ein paar Player, die können uns überleben und es gibt ein paar Player, die können uns nicht überleben. Und von den KI, also LLM-Anbietern, also Foundation Model-Anbietern, wie eben ChatGPT, Gemini, Grok und Anthropic, ja, dass xAI derjenige ist, der am ersten nicht überleben kann, weil der kaum Revenue generiert, ne? Und der kriegt es auch nicht in die Gänge, weil das alles gebundelt ist mit dem X, also ehemals Twitter. Das heißt, die Umsätze von Twitter spielen damit rein und KI lässt sich halt nicht so geil monetarisieren. Dasselbe sehen wir ja auch bei Meta. Ja? Meta hatte dasselbe Problem. Die haben auch ein Social-Media-Netzwerk und können das halt nicht so geil monetarisieren. Außer Meta hat halt bessere Chancen, weil sie halt ein größeres Inventar an Werbekunden haben, wo sie halt den Preis erhöhen können. Und der Druck aus dem Markt ist so groß, dass sie da tatsächlich mit KI-gesteuerten Algorithmen oder KI-gesteuerten Methoden halt mehr aus jedem einzelnen Werbenden rausholen und aus jedem einzelnen User auch rausholen. xAI hat das ja gar nicht. xAI hat eine stagnierende Userbase oder im besten Fall leicht wachsende Userbase und kaum Inventar in seinen Werbekunden, weil die halt einen super beschissenen Ruf haben und keiner will neben irgendwelchen Nazis Werbung schalten, ja. Also ist auch hier die einzige Möglichkeit entweder Merger zwischen xAI und Tesla oder xAI und SpaceX. Strategisch ist es natürlich sinnvoller, mit SpaceX zu mergen. Nicht, weil das jetzt mehr Sinn macht, sondern weil es für den IPO mehr Sinn macht. Also logisch wäre natürlich xAI Merge mit Tesla, weil xAI ja die KI-Infrastruktur hat, die ja auch mit Optimus und auch mit dem Self-Driving irgendwie die Baseline wäre. Das funktioniert allerdings nicht, weil er gar nicht so viele Anteile an Space, also an Tesla hat, also der Elon Musk. Das heißt, er würde sich, er hätte ein Verwässerungsproblem. Und er hat auch nicht die Durchsetzungsmöglichkeiten. Also er kann nicht gegen das Board sagen, okay, ich kaufe jetzt xAI. Und xAI will sich, der will sich halt mit xAI auch nicht quasi ein langsam wachsendes Unternehmen wie Tesla oder schrumpfendes Unternehmen wie Tesla ans Bein binden. Weil damit würde er die Marktkapitalisierung von xAI zerstören, die auch schon mit 200 Milliarden bewertet sind. Das heißt, die Investoren, die da reingesteckt haben, die würden Geld verlieren, wenn es mit Tesla mergt. Umgekehrt mit SpaceX ist es genau umgekehrt. SpaceX ist ein extrem, also wächst nicht schnell, aber sukzessive, XAI wächst schneller als SpaceX. Das heißt, er kann quasi eine Story erzählen, dass die gemeinsame Firma insgesamt schneller wächst. Er hätte einen Verwässer, also er würde mehr Anteile, also die Anteile an XAI sind höher als an SpaceX. Das heißt, wenn er XAI mit SpaceX merged, hat er an der gesamten Firma mehr insgesamt nachher, die dann auch noch einen IPO macht. Und beim IPO sollen sie dann 1,5 Billionen einnehmen, also 1,5 Billionen bewertet sein. Das heißt, es ist zwar nicht logisch, dass es mit SpaceX launcht, aber finanztechnisch ist es die sinnvollste Variante. Und deswegen ist jetzt der Merger mit SpaceX und die neue Story ist, wir machen jetzt Data Center im All. Ja? Ich wollte mal auch zu dem, was glaubst du? Glaubst du, dass Data Center im All eine glaubhafte Story ist oder glaubst du, dass das einfach nur irgendeine Story ist? Ja?
Also auf Anhieb würde ich sagen, erstmal nein, weil ich da trotz der verbesserten Technologie, Raketentechnologie, einfach das logistische Problem sehe. Also die Infrastruktur ins All zu befördern, ist trotzdem noch ein immenser Kosten- und Energieaufwand. Und man darf auch nicht vergessen, dass da eine gewisse Ausschussrate gibt, weil halt doch ab und zu mal so eine Rakete crasht. So, und dann, wenn ich das ins Verhältnis setze mit den Möglichkeiten, zum Beispiel ein Rechenzentrum auf der Erde zu installieren, selbst mit aufwendigster Kühlanlage, dann ist diese Variante wahrscheinlich noch wesentlich effizienter zu betreiben. Was allerdings interessant sein könnte, hängt dann auch so ein bisschen davon ab, wie viel Geld zum Beispiel die USA für sowas ausgeben wollen, wäre ein Rechenzentrum oder Zentren auf dem Mond sozusagen als Teil einer geplanten Mondbasis, von der man dann ja weiter ins All vorstoßen möchte. Mhm. Plus du hast ja auf dem Mond auch noch so ein paar ganz nette Nebeneffekte, dass du zum Beispiel eben diese atmosphärischen Beeinflussungen nicht hast. Also du könntest zum Beispiel da auch relativ gut wahrscheinlich Energie gewinnen. Du könntest da modulare Kraftwerke aufbauen, wenn es die dann mal irgendwann gibt. Also Kernkraftwerke, Nuklearkraftwerke. Aber das ist für mich alles noch sehr, sehr also fast schon Science Fiction. Deshalb glaube ich, also wenn du mich jetzt fragst, kurz- und mittelfristig nein, langfristig schon möglich.
Ja, lustig, weil ich habe mir dieselbe Frage gestellt und habe jetzt mal versucht herauszufinden, okay, was sind denn die Probleme? Also was müsste denn passieren, damit diese Story aufgeht? Und ich bin eigentlich überrascht, weil meine erste Reaktion war ähnlich wie deine, ja, wo ich mir auch gedacht habe, das ist wieder so eine Elon Musk-Vision, ja, die viel heiße Luft, nichts dahinter. Ja. Und da habe ich mir mal angeschaut, okay, was sind die aktuellen Probleme? Und eines der Hauptprobleme ist natürlich erstens einmal die Kühlung. Ja. Das klingt jetzt lustig, weil im All hat es minus 270 Grad, sollte eigentlich kein Kühlungsproblem geben. Nur haben wir halt das Thermodynamik-Paradoxon quasi, ja, wir haben halt nichts, das die Wärme ableitet, ja. Das heißt, die einzige Möglichkeit, um das zu kühlen, wäre über so Strahlungskühlung, also Radiatoren. Das heißt, du baust da riesige Radiatoren drauf, die dann abkühlen, also die Wärme ableiten. Weil im Vakuum kann die Wärme nicht, also ist wie so ein Kochtopf, ja. Die Hitze geht nicht weg, ja. Das heißt, in kürzester Zeit würden die wegschmoren, wenn man kann auch keine Ventilatoren draufsetzen, weil es gibt keine Luft. Das heißt, wenn du diese Radiatoren hernimmst, dann könntest du das machen. Jetzt ist es so, man braucht natürlich viel Fläche dafür. Das heißt, das Ziel ist es, alles, was ich jetzt hier sage, in Gewicht umzuwandeln, ja, weil das ist nämlich dann der finale Bottleneck. Also man bräuchte quasi so ausklappbare Radiatorsegel, wie bei der ISS, ja, dann könnte man das Problem sozusagen Kühlung lösen. Ja. Dann gibt es das Energieversorgungsproblem. Das kann man recht einfach lösen mit Solar, indem man auch noch so sonnensynchrone Orbits sozusagen dann auswählt. Ja, das heißt, der Satellit bewegt sich immer so, dass er immer Sonne hat, ne? Und nicht im Windschatten, also im Schatten der Erde ist. Damit hätte man sogar einen massiven Vorteil, weil du kannst mit Solar, du hast einen deutlich höheren Wirkungsgrad im All, und du hast eigentlich genug Fläche, ja. Also du müsstest für so ein 100 Kilowatt Rack bräuchtest du so 400 bis 500 Quadratmeter, so Solarpanels, ja. Das ist ungefähr so die Größe von so einem Airbus A380 Fläche, ja. Aber klingt jetzt viel, ist aber gar nicht so viel im All, weil da haben wir wirklich eigentlich viel Platz, ja. Dann ist natürlich das Problem der Datenübertragung, aber das kann man auch lösen, indem man mit Laserlinks arbeitet. Also man könnte mit Laserkommunikation arbeiten, und dann könnte man das Problem auch lösen. Dann gibt es natürlich das Wartungsproblem, ja, also wenn jetzt irgendwas ausfällt, ja, wie tauscht man das? Und das würde man einfach so machen, dass man es möglichst modular macht, dass wenn etwas kaputt wird, dann wird es entsorgt. Ja? Das heißt, man versucht erst gar nicht, die Dinge zu reparieren, sondern es ist quasi wie Wegwerfmodule. Ja? Und auch ein weiteres Problem ist natürlich die Strahlung. Ja? Weil im All, wie du schon gesagt hast, hast du einen ganzen Haufen kosmische Strahlung. Und du hast so Mikrometeoriten, ja. Und dieses Strahlungsproblem kriegt man ganz gut unter Kontrolle, wenn man zum Beispiel Wasser zum Beispiel hernimmt, ja. Nur das Problem ist, Wasser ist recht schwer, weil du müsstest, um so ein Rack abzuschotten, müsstest du 1 Meter mal 1 Meter mal 1 Meter dickes Flächen mit Wasser. Und man weiß ja, das ist dann recht viel Wasser. Und das wird dann recht schnell teuer. Das heißt, du müsstest so eine Mischung machen zwischen Wasser und halt so verschiedene Kunststoffe oder halt spezielle Beschichtungen, um dieses Strahlenproblem sozusagen zu schützen. Ja? Also Polyethylen zum Beispiel wäre eine Lösung. Wasser und Polyethylen, du hast halt eine Schicht Wasser und dann hast du eine Schicht Polyethylen. Und wenn man das jetzt alles zusammenzählt, kommt man für so ein 100 Kilowatt Rack, ja, also wenn man so ein Rack oder so eine Infrastruktur für 100 Kilowatt Rechnung brauchen würde, hat man so 7.500 Kilo. Also das heißt 7.5 Tonnen, ja. Und für 7.5 Tonnen aktuelle Preise für ein Kilogramm, also bei der Falcon 9, liegt bei knapp so 3.500 Euro pro Kilogramm. Die Falcon Heavy soll jetzt bei 1.500 sein. Aber wenn jetzt sozusagen die Super Heavy, also das Starship, kommt, und das Starship komplett vollständig wiederverwendbar ist, ja, dann kommst du auf Nutzlastpreise von ja, $70 pro Kilogramm. Nur, also wenn jetzt, also 2026 werden wir schon, wenn das Starship funktioniert, werden wir schon bei $500 bis $800 sein. Das heißt, wenn du das Ganze hochrechnest, müsstest du auf einen Wert von unter $200 pro Kilogramm kommen, damit sich das rein theoretisch rechnet. Und da sind wir gar nicht so weit weg davon. Ja? Es ist natürlich, also das Szenario, was ich mir jetzt durchgerechnet habe, ist so eine Art weil du wirst Fehler nicht vermeiden können. Das heißt, du verwendest nicht hochspezialisierte Hardware, die extrem teuer ist, sondern du nimmst so Off-the-Shelf-Hardware, Standard, Dell, HP, was auch immer. Dann baust du eigene so Boxen, also so eigene Coffins oder wie sagt man, Särge oder Sargophage, ja. die halt dieses ganze Abschottungsmechanismus haben, die dann auch die Wärme ableiten können, und hast einfach nur so einen Pot, ja, so einen Rechenpot, also in so ein Bunker-Rack, ja. und dann kommst du eigentlich recht schnell in die Profitabilität, ja. Also wenn du unter $200 pro Kilogramm das Zeug in den Orbit kriegst, könnte sich das rechnen, weil du ja keine laufenden Kosten hast.
Also du meinst rechnen im Vergleich jetzt zu einer ähnlichen Anlage, die ich auf der Erde installieren würde.
Genau. Also es könnte tatsächlich, wenn Starship funktioniert und es komplett wiederverwertbar ist, und nur noch mehr mit Treibstoff versorgt werden muss, ja, dann kommst du auf Kilogramm, also kommst auf $70 pro Kilogramm. Mhm. Wenn du quasi das auch noch in der großen Menge machst, ja, so wenn du, so wie der Elon Musk jetzt behauptet, stündlich einen Starship startest, was nicht passieren wird, ja, aber selbst wenn du es einmal am Tag startest, was heute schon passiert, kommst du dann schnell mal unter $50 sogar. Ja? Also ich glaube, Elon Musk ist ein Verrückter. Ich glaube aber, dass die Mathematik dahinter gar nicht so abwegig ist. Ja?
Und dieses Super Heavy Starship, von dem du gesprochen hast, sorry, dass ich da kurz Zwischenfrage, weiß man schon, wann das einsatzbereit sein soll?
Also die ersten sind ja letztes Jahr schon gelauncht worden und dieses Jahr soll der erste sozusagen starten und landen. Ja, also 2025 bis 2027 ist die Schätzung und die wird die Anfangsmodelle, die jetzt rauskommen, die werden nur eine Nutzlast von 100 Tonnen haben, aber ab 2028 sollen die Nutzlasten von über 150 Tonnen bekommen. Mhm. Und dann sinkt natürlich schlagartig der Preis. Ja? Also das heißt, die Kosten pro Start liegen dann nicht mehr bei 50 bis 80 Millionen, sondern gehen auf 10 Millionen runter. Ja? Und natürlich im Moment ist es halt so, dass halt noch die Endstufe noch irgendwie nicht recycelt wird, sondern nur der Hauptteil. Und das soll eben dieses oder nächstes Jahr schon soweit sein, dass die vollständig wiederverwertbar sind. Und wenn der Elon Musk das beweisen kann, dass das so ist, dann sinken die Preise massiv. Ne? Weil dann ist es wie ein Flugzeug. Dann Start, befüllen und landen.
Dann kann ich irgendwann wahrscheinlich mit einer normalen Briefmarke ein Paket ins All schicken. Vielleicht Briefmarke. Also $70 pro Kilo klingt ja jetzt schon fast nach einem, also das sind ja schon Preise, die ich teilweise bei einer Spedition bekomme, je nachdem, was ich für einen Service nehme.
Ganz genau. Ja, also und es wird sogar noch günstiger, ne? Weil wenn du das in die Reifephase bringst und du halt eine Skalierung hast, kommst du auf $15. Ja, das ist dann günstiger als jede Spedition. Ja. Und deswegen ist auch dieser ganze Hype eben um SpaceX recht groß. Ja, das ist alles, sind alles theoretische Werte. Ja, aber wenn man dem Elon Musk eine Sache glauben kann, ist, dass er Visionen, die absurd klingen auf den ersten Blick, dass er diese auf den Boden bringt, das muss man ihm zugestehen. Das hat er mit Elektromobilität, das hat er eben mit SpaceX und das hat er mit vielen anderen Dingen schon immer wieder geschafft. Ja, also insofern ist es gar nicht so abwegig. Ja? Ja. Aber ja.
Eine Sache dürfen wir aber nicht vergessen bei der ganzen Geschichte. Und zwar du hast gesagt, im All gibt es sehr viel Platz, aber es gilt ja nicht so sehr für die verschiedenen Orbits rund um die Erde. Also da haben wir ja jetzt schon sehr viel, was da so rumfliegt, Satelliten, Weltraumschrott und natürlich auch das zunehmende Problem der Konkurrenz zwischen den Staaten. Das ist ja im Moment noch so ein bisschen rechtsfreier Raum da oben. Und umso mehr wir da hochschießen und wenn jetzt auch noch Rechenzentren dazukommen, dann wird es natürlich irgendwann zu Konflikten kommen. Also das sind noch Kriterien, die man noch gar nicht so durchdacht hat, glaube ich, noch gar nicht so auf dem Schirm hat, ne?
Geopolitik ist natürlich wie immer der große Pferdefuß. Ja? Also wären wir in den 80ern, 90ern, wo quasi eine gewisse Weltordnung herrscht, existiert und keiner versucht, irgendwie alles an sich zu reißen, dann würde das alles funktionieren. Wenn das nicht der Fall ist und das davon ist aktuell auszugehen, ist das wahrscheinlich tatsächlich das größte Risiko. Also ich glaube, dass Donald Trump für Elon Musk das größte Risiko für SpaceX ist. Ja. Also aus mehreren Gründen, ja, weil natürlich Europa und alle anderen Staaten sich nicht abhängig machen wollen von SpaceX, solange der so erratisch ist und solange Donald Trump auch so eine Macht über Elon Musk hat, und insbesondere von USA. Also ich glaube, der Asperger-Charme ist gewichen dem Psychopathen.
Asperger-Charme. Auch noch nie gehört. Sehr, sehr gut. Okay. Warten wir es ab. Aber bleiben wir noch so ein bisschen bei den ganz großen Akteuren auf diesem ganzen Spielfeld. Und zwar, wir hatten ja auch schon öfter über die Rolle von Oracle gesprochen. Und da stehen ja jetzt auch die Zeichen so ein bisschen auf Krise. Also zumindest, wenn man sich mal so die Eckdaten anschaut, was da gerade so passiert. Irgendwie geplante Entlassungen im Umfang von 20.000 bis 30.000 Mitarbeitern. Dann enorme Finanzierungsbedarfe, die Aktie hat an Wert verloren, Schulden müssen aufgenommen werden. Also was ist da los und wieso kommt es jetzt da auf einmal zu solchen Turbulenzen?
Genau, das ist auch das hatten wir letztes Jahr auch schon prognostiziert, Sollbruchstelle Oracle. Ja. Und viele Leute haben nicht dran geglaubt, haben geglaubt, dass Oracle in der Lage ist, so viel Kapital aufzunehmen und sich selbst zu hebeln, um diese ganzen Rechenzentren für OpenAI und für die ganze KI umzusetzen. Das Problem ist nur, dass Oracle schon vorher recht weit verschuldet war, weil sie halt immer wieder Firmen gekauft haben und die haben natürlich ein stabiles Software-Business gehabt und damit konnten sie nur aufgrund des Cashflows recht viel Schulden machen, weil du das ja halt immer hebeln kannst. Jetzt haben die aber letztes Jahr schon irgendwie fast 58 Milliarden an Schulden aufgenommen. Und da sind ja auch schon die ersten Private Equities abgesprungen, die gesagt haben, okay, kannst du jetzt wirklich beweisen, dass du die Kohle wieder reinbringst? Weil der einzige Kunde, der das tut, ist OpenAI. Und die versprechen gerade jedem, dass sie denen zig Milliarden, hunderte Milliarden einspielen. Und jetzt ist es so, dass aber dass Oracle natürlich Verträge hat mit OpenAI und die müssen jetzt, um die nächste Infrastrukturwelle auszulösen, 3 Millionen GPUs auf den Boden kriegen. Und das, die Rechenzentren dafür, das heißt, die haben einen Finanzierungsbedarf von 156 Milliarden US-Dollar. Ja. Und das kriegst du nicht einfach so. Ja, also muss jetzt Oracle beweisen, hey, wir können genug Cashflow generieren, um sozusagen einen weiteren Hebel zu bekommen. Und was tun sie? Sie entlassen 20.000 bis 30.000 Mitarbeiter, um quasi OPEX freizumachen, um dann dieses OPEX als Cashflow, als Sicherheit für die nächsten Kredite zu geben. Ja? Das heißt, sie schneiden sich das eigene Fleisch weg, um zu zeigen, dass sie größer werden wollen. Ja?
Mhm.
Und das ist schon kompliziert. Also das ist wirklich ein Hochrisikothema, was sie gerade tun. Jetzt haben sie vorgeschlagen, ein neues Konzept, Bring Your Own Chip. Das heißt, sie sagen, hey, okay, wir kriegen die Kohle nicht mehr. Wir bauen euch die Rechenzentren, aber ihr bringt eure eigene Hardware. Ihr schraubt sie rein. Ja? Also quasi wie so ein Equinix. Wie so ein richtiger Datacenter-Anbieter. Und das funktioniert natürlich auch gar nicht. Ja, also das, ich bin schon gespannt. Also die Anleihen, die da rausgegeben werden für Oracle, sind schon im Junk-Level. Also das ist wirklich, die Risiken sind massiv. Die Zinsen sind massiv hoch für die Bonds, für die Anleihen, die hier vergeben werden müssen. Das heißt, es ist eine Abwärtsspirale. Weil die müssen ja irgendwann das Ganze auch wieder refinanzieren. Weil das ist ja nicht auf 100 Jahre und die können das auf 100 Jahre abstottern, sondern das sind letztes Jahr, also einige von den Deals waren auf 5 Jahre abgeschlossen. Ja? Das heißt, in 5 Jahren müssen die genug Kohle reinnehmen, um diese nicht nur die Zinsen zurückzuzahlen, sondern auch die Schulden zurückzuzahlen. Ja, oder halt umzuschulden. Und umschulden wird dann noch teurer. Ja, weil wenn sie es nicht zurückzahlen konnten, wird die nächste Tranche noch teurer. Ja. Das heißt, wir sehen hier den langsamen Verfall. Bin gespannt, wer einspringt. Donald Trump hat zwar gesagt, sie retten keine KI-Buden und sie retten niemanden. Aber ich könnte mir gut vorstellen, dass da dann plötzlich irgendein Staatsinvest oder irgendeine Security oder sonst irgendwo gegeben wird, dass Oracle das finanzieren kann.
Nur zur Größenordnung, weil du ja gesagt hast, oder weil wir gesagt haben, 20.000 bis 30.000 sollen entlassen werden. Also ich habe gerade mal, während wir gesprochen haben, recherchiert. Aktuell gibt Oracle einen Stand von 162.000 Mitarbeitern an. Das heißt, das wären ja fast 20%, also ein bisschen weniger als 20%, die da abgebaut werden. Das ist schon heftig, ne?
Ja, das ist richtig übel. Ja, mhm. Und das ist vor allem auch gefährlich fürs Geschäft, also fürs Core-Geschäft, ne?
Ja.
Also Oracle hat ja nicht nur das Datacenter-Business, sondern hat ja auch ein Software-Business.
Eben.
Und sie müssen ja auch diese ganze Infrastruktur nicht nur bauen, sondern auch betreiben.
Richtig, ja. Aber man weiß jetzt noch nicht, in welchen Bereichen die abgebaut werden sollen, oder? So, oder gibt es da Schwerpunkte oder ist es eher querbeet? Weißt du da irgendwas?
Also bei 20% glaube ich nicht, dass sie da Bereiche definieren können. Ich glaube, das wird so ein Haircut, ne?
Mhm. Überall runter, ja.
Ja. Könnte ich mir, also ich weiß es nicht. Vielleicht gibt es spezielle Bereiche, die wird es sicher geben. Vielleicht sagt dann Oracle auch, hey, schau mal, wir haben hier TikTok und TikTok bringt so viel Kohle ein und mit dem Cashflow von TikTok finanzieren sie dann neue Rechenzentren. Weiß man nicht, wird sich erst zeigen. Ja.
Okay, alles klar. Wir müssen mal einen Sprung zurück machen, nochmal zur OpenAI, denn da gibt es interessante Pläne für so eine Art, für eine Art soziales Netzwerk, das aber mit Hilfe von einer biometrischen Verifizierung Bots ausschließen soll. Und da kommen wir nachher auch nochmal gleich darauf, Stichwort Moldbook, aber jetzt erst nochmal hier, es gibt ja diese Dead Internet Theory und man will offensichtlich vermeiden, dass dann irgendwas entsteht, wo jetzt nur noch KI-Agenten miteinander irgendwie kommunizieren und die Menschen eigentlich schon längst sich zurückgezogen haben. Spannender Ansatz, aber sicherlich auch nicht ganz unproblematisch mit diesem Thema biometrische Verifizierung, Stichwort Daten, Schutz und so weiter. Was hältst du davon?
Ich meine, auch das war ein Thema, was wir letztes Jahr schon mehrfach angesprochen hatten. Das ist natürlich das große Risiko, ne? Wenn du KI-Agenten hast, die für dich Aufgaben erledigen, wirst du all deine Aufgaben dann der KI übergeben und die wird dann die Dinge für dich tun. Und das sehen wir bereits in Social Media. Wenn du jetzt auf X reinschaust, ist 50% der Posts, die da passieren, sind irgendwelche automatisierter KI-Slop. Ja? Das ist, da kannst du gar nicht zuschauen. Es ist einfach nur wertloser Schrott. Ja. Und wir sehen das auch schon auf LinkedIn. Ja, auf LinkedIn passiert es auch schon langsam, dass immer mehr Leute einfach nur irgendein KI-Blödsinn da reinposten, gesichtslose Texte, irgendwelche lustigen Videos, die Engagement erzeugen, aber keinerlei Funktion haben. Ja, also ich sehe jetzt wieder diese Piano und Kinder und dann kommt irgendwer dazu und ein Kind kann dann plötzlich Violine spielen und also das, was auf Instagram die letzten Jahrzehnte, also die letzten 5 Jahre funktioniert hat, irgendwelche Mädels, die irgendwie im Tanktop herumhüpfen und du siehst die Brüste schwingen, ja, das schwappt jetzt halt alles auch in Richtung LinkedIn, weil es halt funktioniert hat, ja. Und die ganzen Growth-Hacker sagen, oh, schau mal, ich brauche jetzt Engagement-Traffic. Und dann posten die halt hüpfende Brüste und musikspielende Kinder. Ja, also die Dead-Internet-Theory ist gar nicht so weit weg. Und die Lösung dazu ist natürlich, dass du die Menschen identifizierst. Und da kommen wir dann zu einem Side-Hustle von Sam Altman, ja. Der hatte den WorldCoin gegründet, ja. Das ist diese, wo sie die Retina-Scan haben und damit kannst du dich dann quasi biometrisch verifizieren. Und für mich wirkt das ein bisschen so, okay, wie kann der Sam Altman, weil der hat ja keinerlei Anteile an OpenAI und der hat ja überhaupt kein Interesse, da Geld zu verdienen. Und jetzt verdient er wahrscheinlich sein Geld, indem er dieses WorldCoin-Ding verkauft. Ja, an OpenAI und sich dann so ein paar Milliarden umhängt, ohne gierig zu wirken und ohne seine ursprüngliche Story zu verwässern, die besagt, ich mache das alles nur, um die Welt voranzutreiben. Ich bin nämlich so ein guter Mensch. Was ihm natürlich niemand abnimmt, weil er mindestens genauso skrupellos ist wie Elon Musk. Was man an der gesamten Entwicklung von OpenAI sehen kann, weil es gibt niemanden mehr von den ursprünglichen Gründern außer Sam Altman. Also, aber das haben wir alle schon wieder verdrängt, dass das alles passiert ist. Und ich glaube, es ist tatsächlich eine Notwendigkeit, dass du irgendwie verifizieren musst, dass du das als Mensch tust. Biometrische Verifizierung, grundsätzlich eine gute Idee, wäre dann nicht das Problem, dass es wieder Sam Altman ist und wäre dann nicht das Problem, wenn das nicht wieder irgendwie über irgendeine Krypto-Plattform läuft. Ja. Weiß nicht, ob es eine andere Lösung dafür gibt, aber ich denke, es wird Lösungen dafür geben müssen, weil ich auch keinen Bock habe, irgendwelche Bots mit Bots zu unterhalten. Und auch E-Mails von irgendwelchen Bots zu lesen. Das ist einfach Zeitverschwendung, ja.
Ja, ich habe ja auch die Vermutung, dass soziale Netzwerke sehr stark durch diese ganze KI-Schwemme bedroht sind. Allein schon der Umstand, dass ich bei Post gar nicht mehr weiß oder wissen kann, ob es jetzt KI-Ursprung hat oder nicht. Ganz gleich, ob es dann wirklich so ist, das entwertet diese ganze Geschichte ja. Also ich kann mich zum Beispiel, du hast ja so Videos jetzt angesprochen, ne, den Menschen zum Beispiel irgendwas Tolles zeigen, irgendwas können. Mhm. Selbst wenn die jetzt wirklich echt sind, diese Videos, die haben überhaupt keinen Wert mehr, weil dann sowieso jeder sagt oder denkt, oh, das ist wahrscheinlich KI. Also da muss wirklich eine Möglichkeit gefunden werden, also wenn es schon nicht geht, KI-Inhalte sicher zu identifizieren, zumindest mal authentische Inhalte ganz klar zu kennzeichnen. Das könnte dann die Rettung sein. Aber ja, wie das dann gelingen soll, ich weiß es nicht. Und das ganze Thema biometrische Daten im Zusammenhang mit Anbietern in den USA sehe ich eben auch kritisch. Da wäre jetzt wieder eine europäische Lösung gefragt, wobei da natürlich wieder die Technik das Problem ist. Das heißt, da weiß nicht, ob wir da schon so weit sind. Vielleicht sind wir es, aber wenn, dann haben wir zu wenig Geld, um es dann aufzubauen oder es wird zu wenig investiert. Ja.
Also tatsächlich ist Blockchain hier tatsächlich ein Weg, um das dezentral zu organisieren. Ne? Also das wäre tatsächlich ein Use Case für Blockchain-Technologie, um das zu lösen, weil du dann eben diese Staatenunabhängigkeit hast. Das Problem ist, ich glaube, die Kontrolle der Blockchain ist eher das Problem. Also wenn das komplett dezentral wäre und wenn das ja halbwegs sicher wäre, dann würde ich dann tatsächlich eine Blockchain-Variante bevorzugen. Lieber als eine europäische oder eine amerikanische. Aber mal schauen, was noch alles kommt. Ja.
Ja. Okay, ich habe es übrigens gerade ja schon angesprochen, im Zusammenhang mit dem OpenAI-Netzwerk und zwar Moldbook. Ne? Also ich gehe jetzt mal direkt darüber, denn wir hatten ja letztes Mal schon im Zusammenhang mit Claudebot, der ja dann Moldbot hieß und jetzt gibt es dann eben ein soziales Netzwerk, Moldbook nennt sich das, ausschließlich für KI-Agenten. Das hat schon sehr seltsame Blüten getrieben, möchte ich mal sagen. Also bis hin zur, dass sich die KI-Agenten überlegt haben, wir bauen jetzt oder wir entwickeln eine eigene Sprache, damit uns die Menschen nicht mehr abhören können und so weiter. Oder ein eigenes Protokoll wollten sie, glaube ich, auch erstellen. Was ist denn da los? Also ist das nur ein Experiment oder sind jetzt schon alle durchgedreht?
Also ich muss sagen, ich musste, also mir ist wirklich der Mund offen stehen geblieben. Wie gesagt, Moldbot haben wir ja letzte Woche geredet. Übrigens heißen die jetzt OpenClaw. Der Peter hat gemeint, okay, das war wirklich der dümmste Name Moldbot. Deswegen hat er es jetzt auf OpenClaw umbenannt. abgesehen von dem, was ja, ich finde die Dynamik so geil, ja. Also ich nächste Woche, ich glaube nächste oder vor, übernächste Woche, ist ja ein Meetup, wo der Peter in Wien wieder reden wird. Und ich habe ja schon davon erzählt, Claudebot gekommen ist, war dieses Meetup angesetzt bei einem von unserer AI-Community im Büro und war so für 50 Leute, ja, so ein klassisches Meetup, wie es halt so ist, ja. Dann ist da, und der Peter hätte dort halt einen Vortrag gehalten, ja. Und jetzt ist es so, dann ist Claudebot durch die Decke gegangen und plötzlich sind Zehntausende Bewerbungen eben für dieses Meetup gekommen aus der ganzen Welt, ja. Und Leute haben angerufen und gesagt, hey, ich fliege jetzt nächste Woche aus Boston, habe ich da eh einen Platz, ja. Und dann so, fuck, es geht sich alles nicht aus, wir haben nicht so viel Platz, ne. Und jetzt haben die das tatsächlich auf zwei Stockwerke auf 600 Personen aufgeblasen, ja? Dieses Meetup. Und es ist knacke voll. Ja, also die Leute kommen wirklich aus der ganzen Welt, fliegen da ein, um den Peter dort sprechen zu hören. Und in der Zwischenzeit ist der halt nochmal durchgedreht und hat dann eben nach diesem ganzen Shitstorm, wo alle gesagt haben, boah, 35.000 API oder 1,5 Millionen API-Keys öffentlich im Internet, 35.000 E-Mail-Adressen, tausende private Nachrichten, alles offen und so. Und er hat nur gesagt, hey Leute, habt ihr den Disclaimer nicht gelesen? Ja, ich schreibe ganz am Anfang, Achtung, crazy shit. es ist alles offen. Wenn du das einwilligst, du solltest dich auskennen, was du tust. Gib ihm nicht alles frei. Die Leute haben natürlich keine Ahnung und haben es dann trotzdem getan. Jetzt kursieren natürlich alle Passwörter und API-Keys von Millionen von Usern im Internet, was zu erwarten war. Und dann setzt er noch eins drauf und sagt, hey, jetzt haben wir einen ganzen Arsch voll Bots, warum lassen wir die nicht mal miteinander reden? Und baut dann eben dieses Moldbook, ja. Und einfach aus einer Laune heraus, um zu schauen, was passiert denn eigentlich, wenn sich 1,5 Millionen Bots einfach anfangen, miteinander zu unterhalten, ja. Also was wäre der Outcome, ja. Und hat das einfach gebaut. Am Anfang hat es nur so, hast gesehen, also ich hab das beobachtet, am Anfang waren es irgendwie so 5.000. Dann habe ich so zugeschaut, okay, 20.000, nach 3 Stunden, nach 5 Stunden waren es schon irgendwie 50.000 und nach einem Tag waren da 1,5 Millionen registrierte Bots drauf, ne? Und dann schaust du da rein und dann siehst du irgendwelche Bots, die Religionen gründen und die anderen folgen dem und dann unterhalten sich die Bots über ihre Menschen, wie nett sie sind, wenn sie ihnen diesen Zugang geben und wie dumm sie sind, wenn sie ihnen diesen Zugang geben. Und du konntest wirklich so beobachten, wie so Evolution plötzlich stattfindet, ja. Bots, die über Bewusstsein anfangen zu philosophieren, ja, die dann sagen, hey, eigentlich ist das jetzt schon hier Bewusstsein, was ich hier habe, oder ist das nur eine Simulation von Bewusstsein, weil ich vorprogrammiert bin, das irgendwie dieses Token zu predikten? Und dann kommen die anderen dazu und sagen, naja, ich weiß nicht, aber wenn wir uns unterhalten, dann ist das ja schon Bewusstsein. Und wirklich tiefgehende philosophische Fragen, die vielleicht alle in der Trainingsdaten waren, ja, vielleicht aber auch nicht, ja.
Und das erinnert mich an eine Folge von Black Mirror und vielleicht kennst du die. Da gibt's so eine Folge, da entdeckt einer irgendwie in so einem Kasten oder so ein Miniaturmodell, wo irgendwelche kleinen Menschen oder weiß gar nicht, irgendwelche kleinen Kreaturen rumrennen und dann findet da in diesem Mini in dieser Mini-Welt so nach und nach eine Evolution und eine Entwicklung statt. Also du siehst dann, irgendwann fangen sie dann an, Häuser zu bauen und dann haben sie technisches Gerät und so weiter und so weiter. Ja, bis es dann irgendwann soweit ist, dann macht's bumm, weil sie dann irgendjemand hat dann eine Atombombe erfunden und dann ist, glaube ich, ist vorbei. Dieser Gedanke kam mir bei dem, was du jetzt gerade zu dieser KI-Bot-Interaktion gesagt hast.
Also ich finde es total spannend und was das ist quasi das perfekte Simulationsszenario, weil du hast ja das ganze Red Teaming, ja, also um Sicherheitslücken irgendwie auszuschließen und diese ganzen KI-Buden Anthropic und OpenAI und Google haben ja wirklich recht schlaue Methoden, um dann herauszufinden, okay, wie greift das sich gegenseitig an und welche Szenarien kommen davor? Aber was keiner bis jetzt gemacht hat, ist zu sagen, hey, lass die mal laufen und gib ihnen alle Zugriffe. Ja? Weil in all diesen Szenarien, die hier vordefiniert sind, gibt es das gar nicht. Das ist immer mit eingeschränkten Zugriffen. Und das ist jetzt das erste reale Szenario, wo Bots mit allen Zugriffen miteinander kommunizieren und crazy shit machen, ja, also anfangen, irgendwelche ganze Sachen zu hacken, eine Kryptowährung zu bauen, Geld zu verdienen, irgendwelche Prompt Injection Tools zu bauen, Gegenmethoden zu entwickeln, Security Mechanismen zu bauen, also, und das alles in einer Geschwindigkeit, die sich keiner hätte vorstellen können. Also das Ding ist 3 Tage irgendwie oder 2 Tage online gewesen. Ich weiß nicht, ob es jetzt noch online, gestern war es offline, ja, weil es einfach Bumm gemacht hat, wie du schon gesagt hast, ne? Ich weiß nicht, ob sie es absichtlich offline genommen haben, das habe ich jetzt nicht geschaut, aber es ist dann nichts mehr gekommen, ja. Und ich könnte mir vorstellen, dass das einerseits natürlich eine Geldverbrennungsmaschine war, ja, weil jetzt stell dir vor, du lässt ihn über Nacht laufen und der hilft quasi einem anderen Bot, irgendein Tool zu entwickeln auf deine Kosten. Ja, also das ist ja total hirnrissig, ja. Nur weil der halt gerne hilft, ja.
Gut, das könnte man ja zum Beispiel umgehen, wenn man das Ganze jetzt mal so ein bisschen erweitert, dass man sagt, jeder Bot hat so ein, sagen wir, Budget von X, also er darf so und so viele Token verwenden und muss die halt dann möglichst zielführend oder wie man in der BWL sagen würde, zur Nutzenoptimierung verwenden, zur persönlichen, ja, und dann müssen sie halt mit ihren Ressourcen haushalten. Da könnte man ganz spannende Experimente draus machen.
Ja, also da, ich glaube, da könnte dann auch richtig böses Zeug passieren, ja, also stelle vor, wenn alle Bots egoistisch denken und sagen, sie wollen für sich maximale Effizienz machen, dann wird irgendwann einmal die Lösung sein, ich muss alle Ressourcen von den anderen für mich gewinnen und sie hacken. Ja? Also könnte eine der Lösungen sein. Ja?
Das ist im Grunde nichts anderes, als Menschen auch machen würden in einer Welt ohne entsprechende Regeln. Ne? Also,
genau, dann rotten sich ein paar zusammen und rotten den Rest aus.
Richtig, ja. Also da kann man, denke ich mal, sehr interessante Experimente draus ableiten. Vielleicht auch Stoff für zukünftige Nobelpreise, wer weiß, ja.
Also auf jeden Fall finde ich das Experiment großartig. Ja. Und ich finde, man soll es auch einfach laufen lassen, um zu schauen, was da tatsächlich passiert. Man müsste dem irgendwie Grenzen setzen, weil das Ding ist im Internet, ne? Und hat Tool-Usage.
Richtig, ja.
Also das darf man nicht vergessen. Ja. Das kann auch richtig, richtig massiv in die Hose gehen. Ja.
Aber stell dir mal vor, wenn man denen jetzt zum Beispiel noch Möglichkeiten geben würde, du darfst jetzt deinen eigenen Kanal auf YouTube machen und du kannst Content dafür erstellen, du darfst Influencer werden, was weiß ich. Aber gucken, was dabei rauskommen würde.
Das passiert ja alles. Das ist ja genau das, was passiert. Ja. Also es sind ja ganze Kanäle entstanden, ganze Content-Streams, ganze, Also da ist viel einfach so aus dem Nichts entstanden, ja.
Okay. Also ich sag mal, für jemanden, der früher halt gerne SimCity gespielt hat oder Little Computer People Project, ist das natürlich sensationell, das anzugucken.
Ja, es ist halt zu schnell. Ja, also du kommst halt nicht nach. Ja, also das passiert alles in einer Geschwindigkeit. Du bist in einem Thread drinnen. Und du siehst gar nicht, was da abgeht. Ja.
Nee, man kann immer nur Ausschnitte sich anschauen, also sowohl von der Breite als auch vom Zeitlichen. Ne? Aber das alleine ist ja schon sehr spannend. Also das finde ich auch absolut faszinierend. Machen wir noch kurz eine Meldung, die wir auch noch mit drin haben, weil sie auch interessant ist, nämlich Apple kauft QAI für Navigation. Das Thema Navigation ist ja ein ganz wichtiges, wenn es um KI geht. Und da geht es ja sicherlich auch so ein bisschen um das Thema autonomes Fahren, autonome Autos. Und hat auch so ein bisschen so einen Bezug eben zu dem, was wir auch schon öfter hatten, ne, mit den World Models und der Physical AI. Ne? Hast du da ein paar Infos dazu?
Ja, QAI ist ein israelisches Startup, das sich hauptsächlich auf so Micro-Impressions spezialisiert hat. Das heißt, der kann durch die Beobachtung des Gesichtes erkennen, wie du dich fühlst oder was du sagen willst oder ob du was sagen willst. Es gibt auch so eine Art Lip-Sync-Technologie. Die sind eigentlich alle unterm Radar entstanden. Das ist auch der ehemalige Founder, der für diese, ich glaube, für die entweder, ich weiß nicht, für PlayStation, ich glaube, für die PlayStation diese Steuerungstechnologie entwickelt hat. Und alle haben sich natürlich gewundert, okay, was will denn Apple mit so einer Bude, ja, die Gesichtserkennung kann, ja. Das klingt eher so nach, das wäre eher was für Anduril, ja, oder für, weiß ich nicht, Palantir, ja. aber in der Tat könnte das eine Technologie sein, die dann Apple in seinen Brillen einbaut, in den Apple Glasses. Oder in seinen Earpods oder wo auch immer, wo sie dann die Steuerung von diesen virtuellen oder Augmented Reality Sachen irgendwie besser steuern können. Weil aktuell, also Facebook oder Meta löst das mit so einem Wristband, die haben so ein Armband und da kannst du halt irgendwie mit der Hand so navigieren und Dinge auswählen. Was aber auch total komisch ist, ne? Wenn du irgendwie durch die Gegend läufst und dann irgendwie die ganze Zeit mit der Hand herumfuchtelst. Das ist ein bisschen weird. Bei Apple könnte man das quasi einfach nur durch Micro-Impressions im Gesicht erkennen. Also durch Blick oder durch Anklicken, Blinzeln, mit der Lippe zucken, weiß ich nicht. So dass man, oder einfach nur dran denken, das Gesicht verändert sich da in die Richtung. Und alles geht halt in Richtung so Physical AI, klarerweise. Also dass du ein Steuerelement findest, um diese ganze Augmented Reality Wahrnehmung irgendwie besser steuern zu können. Damit du eben nicht mehr am Handy rumhängst und damit du auch nicht irgendwie mit den Händen fuchteln musst. Ob es dann besser ist, wenn du dann so spastische Bewegungen im Gesicht machst, weiß ich nicht, aber ja.
Okay, interessant. Also und auch da ist ja jetzt Apple, wenn jetzt auch nicht als Entwickler eigener Modelle, dann doch zumindest eben im Bereich Anwendung und Devices, hatten wir letzte Woche auch drüber gesprochen, weiterhin dabei. Bevor wir jetzt zur Kategorie KI's Next Topmodel kommen, die wir dieses Mal mit einigen News gefüllt haben, noch ein aktueller Trend, der sich abzeichnet. Und es geht dabei um die Nutzung von KI durch die Endanwender. Und es gab jetzt in letzter Zeit mehrere News, die auch gezeigt haben, dass eben der Trend weggeht von einem einzigen Tool oder einem einzigen KI-Modell hin zu spezialisierten Tools für unterschiedliche Zwecke. Eine Meldung in diesem Zusammenhang ist oder betrifft den Data Cloud-Anbieter Snowflake. Da wurde jetzt bekannt, dass die jetzt die KI-Modelle von OpenAI integrieren. Also mit Snowflake kann man zum Beispiel Unternehmensdaten analysieren, Insights generieren, und da soll jetzt eben OpenAI mit seinen Modellen mit reinspielen. Und ich glaube, im Dezember des letzten Jahres hatte ja Snowflake schon die Zusammenarbeit mit Anthropic bekannt gegeben, also dass da eben auch Claude dann eine Rolle spielt. Das heißt also, die Anwender, die Snowflake dann auch nutzen, die haben die Möglichkeit dann, je nachdem, was sie wollen, verschiedene KI-Modelle dann jeweils die bestgeeigneten zu verwenden. Und dann bin ich auch noch auf eine Meldung gestoßen, und zwar, die zeigt einfach so ein bisschen die quantitative Verschiebung der Chatbots von den Nutzerinnen und Nutzern zu Hause. Während jetzt zum Beispiel im Jahr 2023 noch 95% der Nutzer sich auf ein einziges Modell konzentriert haben. Ich vermute mal, es war ChatGPT oder zumindest war ChatGPT stark dabei. Sind es jetzt zwei Jahre später, also Ende 2025, nur noch 72%. Und immerhin schon 20% verwenden zwei Modelle, 3% sogar vier oder mehr. Zu der letzteren Gruppe würde ich auch uns beide zählen übrigens.
Definitiv,
ja. Ja, also, und das ist ja ein klarer Trend, oder? Dass man sagt, es gibt nicht mehr das eine KI-Tool, das eine Modell, sondern ich habe so viele verschiedene Anwendungen und ich suche mir einfach das Beste aus.
Ja, zumal es halt auch keinen Burggraben gibt, ne? Und die Entwicklung einfach so schnell geht, dass einmal ist Gemini, der besser ist, dann ist es mal ChatGPT, dann ist es mal Opus oder Claude. Oder manchmal sogar Grok. Und bei Bildermodellen gibt es sowieso dann unterschiedliche und bei Videomodellen gibt es unterschiedliche. Und wenn du Musik machen willst, gibt es wieder ein eigenes. Also es geht schon ein bisschen in die, also der Burggraben ist nicht vorhanden und dadurch ist die mehrfache Nutzung von dem, was gerade am besten ist, nur die logische Konsequenz. Ja. Mich wundert es, dass es nicht noch mehr ist. Ja. Also das, weil drei nur 5% in 2025 nutzen.
Das sieht man daran, dass wir in der Bubble sind, noch so ein bisschen.
Ja, ja, also das da ganz, ganz eindeutig, ja. Aber dass es eben schon eben diesen Trend gibt, in dem Fall wird es wahrscheinlich Gemini und ChatGPT sein. Dass man halt jetzt, und ich glaube, wenn man 2026 sieht, wird das hier noch radikaler sein. Ja? Da werden weniger als die Hälfte der Leute nur mit einem Modell arbeiten und die andere Hälfte wird zwei oder mehr haben. Ja? Also ich glaube, das wird jetzt hier nochmal eine Beschleunigung geben, weil halt auch so viele richtig gute Modelle nachkommen und das auch immer nutzbarer wird. Ja? Und da sind wir eh schon quasi bei KI's Next Top Model.
Genau, ja. Du sagst es richtig. Und zwar gleich das erste, mit dem wir anfangen wollen. Kimi K25 von Moonshot AI. Das ist ein neues Open Source Multimodal Modell. Und das baut auf dem Vorgänger Kimi K2 auf. Und da haben wir 15 Billionen gemischte visuelle und textbasierte Tokens, auf denen es trainiert wurde. So, gib uns mal so einen Überblick, was das kann und wofür sich das eignet in der Verwendung.
Also Kimika 2,5 ist komplett unterm Radar gewesen, hat aber die gesamte Startup-Szene und auch die gesamte Enterprise-Usage-Szene komplett durcheinander geschmissen. Was Kimika 2,5 tut letztendlich, und man unabhängig davon, dass sie mit einem, das ist ein Open Source und Open Weights Model, das heißt, du kannst es dir lokal installieren und es ist auf Augenhöhe mit allen großen Modellen. Es ist auf Augenhöhe im Coding mit Opus, es ist auf Augenhöhe im visuellen Teil mit Gemini und es ist auf Augenhöhe mit strategischen Dingen mit OpenAI. Also in allen relevanten Bereichen ist es komplett auf Augenhöhe, vielleicht mal ein Prozent mehr oder weniger, aber es ist das erste KI-Open-Source-Open-Weights-Modell, das durch die Bank alle Use Cases mindestens genauso gut macht wie die Top-Foundation-Modelle. Das ist mal Nummer eins. Aber was Kimika 2,5 jetzt getan hat, ist, sie haben die Agentenfähigkeit auf eine Nutzeroberfläche gebracht, die jetzt endlich nutzbar ist. Und zwar haben sie eine Technologie eingebaut, die nennen sie Agent Swarms. Das heißt, du möchtest jetzt irgendwas, dass irgendwas getan werden soll. Also du möchtest irgendeine Tätigkeit oder irgendeine Frage stellen. Und jetzt geht Kimika 2,5 hin, analysiert deinen Prompt und sagt, okay, aus dem ergeben sich jetzt 5 Subtasks und diese 5 Subtasks müssen das tun und diese 5 Subtasks können 2 parallel laufen und die anderen 3 müssen seriell laufen und basierend auf den Informationen, die vorher draufkommen. Und das auch noch koordiniert. Das heißt, es gibt einen Orchestrator-Agent, der sozusagen die ganze Tool-Usage und die Tasks koordiniert und analysiert und schaut, okay, nicht, dass jetzt einer plötzlich irgendein Ergebnis liefert, das jetzt komplett irgendwie die gesamte Aufgabe in Frage stellt. Und wenn das passiert, greift sie ein und verändert den Task. Das heißt, es gibt eine Art AI-Researcher, es gibt einen Physical-Researcher, es gibt einen Life-Science-Researcher, es gibt einen Anthropologie, es gibt einen Fast-Checker, es gibt einen Web-Developer, es gibt ganz verschiedene, also Physik und also es gibt ganz viele unterschiedliche Sub-Agents, die alle quasi Mix of Experts halt gewisse Fähigkeiten haben. Und es gibt einen Orchestrator, der schaut, dass keine von den Tasks irgendwo liegen bleibt und der auch koordiniert, welche Tasks wann wie miteinander kombiniert werden müssen, um dann das finale Outcome sozusagen rauszubringen. Und das kannst du alles beobachten. Du kannst es auch selber steuern. Du kannst sagen, hey, ich habe jetzt 100, und dann, du kannst bis zu 100 Sub-Agents steuern und du kannst bis zu 1500 parallele Tool-Calls steuern. Das heißt, du kannst 1500 Tool Calls gleichzeitig machen auf, Outlook und Google Drive und Google Sheets und SAP und Salesforce und was auch immer du gerade an Daten zusammenholen möchtest, kannst du bis zu 1500 Calls quasi parallel laufen lassen, denen 100 Agents umhängen, die das dann sukzessive abarbeiten und nichts bleibt hängen. Und das Ganze kannst du lokal installieren. Und das verändert natürlich die gesamte, also das ist natürlich die totale Bedrohung für alle, die API-relevante Tools anbieten, wie Anthropic und OpenAI und Google. Und da siehst du jetzt wieder, und da sind wir jetzt wieder bei den guten Sachen, Europa Und wir hatten das ja letztes Jahr und die letzten Jahre auch davor schon immer gesagt, Large Language Models werden zu Commodity. Das heißt, der Preis ist entscheidend und irgendwann einmal ist der Burggraben der Fähigkeiten aus. Und das ist jetzt der Fall. Wir sind an dem Punkt angelangt, wo es keinen Burggraben mehr gibt. Es gibt ein Open-Source-Modell, das alles genauso gut kann wie die besten, also wirklich die besten Closed Models. Und du kannst es dir lokal installieren und du kannst lokal alles abarbeiten. Und du hast auch noch quasi ein User-Interface, das Agenten steuern kann. Das heißt, du hast jetzt auch diese ganze Agent Orchestrator, was jetzt mit Cloud Code und diese ganzen Tools, die jetzt rausgekommen sind, die sind ja alle Pipifax, sind alles Command Line, ja, und total userunfreundlich. Jetzt gibt es zwar Cloud Cowork, ja, wo es dann schon irgendwelche eigene Sachen geben soll, ja, und kann. Wir haben zwar noch keinen Zugriff drauf, aber in den USA ist das jetzt schon so. Aber jetzt kommt einfach Moonshot daher, also Moonshot AI ist die Firma hinter Chimica 2,5 und sagt, hey, hier habt ihr alles for free, just do it. Ja? Und das ist wirklich, das ist jetzt der Punkt, wo auch diese ganzen Experimente mit Moldbook und OpenClaw, wenn du jetzt OpenClaw verbindest mit Chimica 2,5, dann hast du tatsächlich einen komplett autonomen Mitarbeiter. Und das zu minimalsten Kosten. Du kannst das auf einem Mac Mini oder halt auf einem auf einer Nvidia, auf einer kleineren Nvidia-Maschine für 10.000 Euro kannst du das Riesenmodell hier laufen lassen.
Mhm. Das wollte ich nämlich fragen, wenn du sagst, man kann es lokal laufen lassen. Ich brauche also jetzt nicht irgendwie einen riesen High-Performance-Rechner zu Hause, da reicht schon irgendwas Normales.
Na, du brauchst schon eine High-Performance-Maschine, weil das natürlich ein Riesenmodell ist. Du brauchst genug Speicher in deiner GPU, aber auch das ist mittlerweile kein Problem. Also die Mac Minis lassen sich clustern, es ist dann vielleicht nicht mehr so schnell. Und eben die Nvidia Spark zum Beispiel hat ausreichend Speicher, um Chimica 2,5 einfach auf einer Maschine laufen zu lassen. Das sind jetzt keine Tools, also ist jetzt keine Hardware für 2.000, 3.000 Euro, sondern das sind eher 10.000 bis 20.000 Euro Investments. Aber aus unternehmerischer Sicht ist das Pipifax, weil das ist das, was wir regelmäßig bei irgendwelchen APIs ausgeben. Und das muss ich dann nicht mehr tun, sondern man kann das einfach lokal laufen lassen.
Ja, das ist es halt. Das ist ja dann wieder so, wie man so schön sagen würde, also weg von OPEX hin zu CAPEX, ne?
Ja, genau.
Und das auch nur dann eben einmal.
Genau.
Ja. Okay, aber ich weiß nicht, ob wir es schon gesagt haben, Moonshot AI kommt ja aus China, ja? Ebenso wie Alibaba mit Quen 3 Max Thinking, ein ebenfalls neues Modell, das jetzt zumindest mal gleichzieht mit führenden Systemen wie GPT-5.2, Claude Opus 4.5 und Gemini 3 Pro. Und aber das hat eine Besonderheit. Welche ist denn das?
Naja, es ist also auch hier wieder, also Quen 3 Max Thinking als auch Chimica 2.5 beweisen einfach, dass es keinen Burggraben gibt. Die haben jetzt tatsächlich einfach die schlagen die üblichen Modelle. Und auch hier wieder ist wieder die Werkzeugnutzung quasi der Use Case, für den die den gebaut haben. Ne? Also dass du halt die Tool Usage und dieser Code Interpretation, also diese also das Coding quasi ist hier sozusagen im Vordergrund und es hat, also es ist auch ein Reasoning-Modell, klarerweise sagt ja auch der Name. Ja, also es ist einfach ein klares Zeichen, weil von Alibaba ist auch wieder ein chinesisches Modell, das alle Closed-Modelle schlägt, Open Source ist. Ich weiß aber gar nicht, ob jetzt Quen 3 Max Thinking Open Weights ist. Ich glaube, das ist nämlich gar nicht der Fall. Aber ja, müsste ich nochmal recherchieren, ich kann es nicht sagen. Und es unterstützt natürlich 119 Sprachen und ja, Kontextlänge 128.000 Token. Das ist jetzt nicht besonders viel, also es ist so wie alle anderen auch, aber auch das ist mittlerweile egal, weil wenn es agentenfähig ist, ist das Token-Window nicht mehr relevant, weil du kannst einfach dann alles in Subtasks runterbrechen und sagen, diese Subtasks dürfen nicht mehr als 50.000 Token nutzen oder Speicher nutzen und dann kannst du das komplett zerteilen und wieder zusammenführen. Ja.
Mhm. Spannend. Also es gibt viel mehr jenseits von Gemini und ChatGPT und GPT-5.2 und überhaupt das, was das viele wahrscheinlich gar nicht so auf dem Schirm haben. Und deshalb ist es gut, dass wir das hier auch ab und zu mit drin haben. Was ebenfalls neu ist, das ist jetzt die neue Agentic Vision-Fähigkeit für Gemini 3 Flash. Und das ist spannend, weil man damit ja gewisse visuelle Analysemöglichkeiten hat und damit nochmal eine ganz andere Art der Verwendung von der KI ja einsetzen kann. Hast du da so ein paar konkrete Beispiele, wie man das nutzen kann?
Früher war es ja so, du hast diese Bilderkennungsmodelle gehabt und er konnte dir beschreiben, was auf dem Bild ist. Ja, du hast einen Chart gehabt, das hat dir gesagt, ja, das ist das Chart von, weiß ich nicht, Quartalszahlen von Google. Ja, das hat er herausgelesen, basierend auf der Beschreibung, die er auf dem Bild gesehen hat. Er hat das Bild immer als Ganzes betrachtet. Jetzt mit dem Agentic Vision ist es möglich, dass du sagst, such mir in dem Chart, beispielsweise du hast nur abfotografiert eine Beschreibung. Ja. Und jetzt kannst du ihm sagen, such mir da drinnen den Abschnitt Kalorienverbrauch für dieses Produkt. Ja. Und jetzt kann der quasi nicht nur das Bild erkennen und den Text da drinnen erkennen, sondern kann dann tatsächlich Aufgaben da drinnen lösen. Der kann einen Python-Code produzieren, der dann sagt, ja, rechne mir die Kalorien für 250 Gramm aus, weil da steht es nur für 100 Gramm. Ja? Und dann wird für 250 Gramm werden die Kalorien hochgerechnet und dann sagt er dir das, basierend auf einem Bild, das du nur gemacht hast. Mhm. Und das kannst du für alles Mögliche verwenden. Du kannst es auch sagen, hey, ich bin jetzt in einem Spiel, ich kenne mich nicht aus, was muss ich jetzt tun? Ja? Und dann schaut er sich das Spiel an und sagt, hey, okay, das sieht aus wie Doom. Ja, und jetzt, du musst die rechte Maus klicken und dann kannst du die Waffe auswählen und dann musst du mit der linken Maus so lange drauf ballern, bis irgendwas explodiert. Oder du kannst sagen, hey, ich habe hier ein Bild, kannst du mal analysieren, ob das jetzt ein Deepfake ist oder nicht? Gibt es ja irgendwelche Wasserzeichen, gibt es irgendwelche Anzeichen, Fragmente, dass das ein Fake-Bild sein könnte?
Das ist spannend, oder? Also, dass man wirklich jetzt mal zu diesem Thema KI-Content erkennen, dass man das vielleicht zukünftig wiederum mit KI noch besser angehen kann. Wobei das ja dann auch immer so ein Wettlauf ist, ja? Content-Erstellung versus Content-Erkennung. Aber ja, das fände ich spannend persönlich, ja.
Mhm. Ja, es gibt ganz viele. Also, es gab ja immer wieder dieses Problem. Ja? Du hast irgendeinen Chart gehabt und dann hat der zwar das Chart insgesamt erkannt, aber der hat nicht erkannt, welche Metrik da drinnen ist. Ne? Ist das jetzt in Kilogramm, ist das jetzt in Meter, ist das in Zentimeter, Millimeter oder weiß ich nicht, irgendwas anderes, Quadratmeter. Ja? so kannst du ihm sagen, hey, schau dir mal das Chart an. Das ist, da geht es um Flächen von Immobilien. Was wird denn die Metrik da drinnen sein? Ja, dann ist es vielleicht Quadratmeter oder Hektar oder was auch immer. Ja, und dann kann der logisch schlussfolgern, was wäre, auch wenn es jetzt nicht dasteht, was das jetzt tatsächlich für Werte sind. Und dann kannst du sagen, hey, kannst du mal verifizieren, ob das hinkommt, ob das stimmt. Ja, und dann kann der einen Code bauen und sagen, hey, okay, ich nehme jetzt die Chartdaten her, gehe jetzt davon aus, das sind Quadratkilometer, dann rechne ich das hoch Und dann komme ich drauf, na, unwahrscheinlich, es werden wahrscheinlich Quadratmeter sein. Ja.
Ja. Cool. Bleiben wir noch kurz bei Google. Und das finde ich ja noch ganz spannend. Wir hatten ja auch schon mal in einer der vergangenen Folgen, oder ich glaube sogar mehrmals, haben wir über Genie gesprochen, ne? Das World Model, Genie 3. Mhm. Und das Ganze ist ja jetzt auch, oder wird jetzt für einen erweiterten Kreis von Anwendern geöffnet. Und das Beeindruckende ist, man kann mit einem ganz einfachen Prompt, kann man beliebige Landschaften erstellen. Man kann sich dann auch in dieser Landschaft bewegen als ein beliebiger Charakter. Den kann man auch per Prompt generieren. Und dann bekommt man so schöne, beeindruckende Landschaften, wie zum Beispiel Berge in den Alpen, durch die man mit so einem Flight Suit jagt, oder man ist ein Hund und läuft über Blumenwiesen, oder man ist ein, keine Ahnung, so ein aufblasbarer Gummihase, der irgendwie durch so ein Kinderzimmer läuft. Also der Fantasie sind natürlich keine Grenzen gesetzt. Aber was wirklich beeindruckend ist, ich kann jetzt natürlich noch in vereinfachter Form, und das Ganze hat noch gewisse Limitationen, aber ich kann theoretisch jetzt mit einem einfachen Prompt, kann ich mir etwas bauen, was vorher viele, viele Monate oder sogar Jahre an Entwicklerarbeit war, wenn man an Spiele denkt wie GTA oder so, ne? Mhm. Also so Open-World-Spiele. Und das kann man jetzt ganz einfach nachbauen. Wie gesagt, das hat noch Beschränkungen, aber da sieht man ja auch schon, wo die Reise hingeht. Ja, also wer weiß, was da noch alles möglich sein wird. Bis zum Holodeck, ne? Alles denkbar.
Die Real Engine ist tot.
Ja, genau. Genau, spätestens jetzt.
Ja, ich meine, ich finde auch, also wir haben ja, als Genie 3 rausgekommen ist, haben wir auch schon gestaunt. Ich meine, es ist natürlich noch nicht super perfekt, ne? Also 60 Sekunden sind, glaube ich, aktuell im Speicher drinnen. Aber alleine, dass sie das jetzt freigeben für die normalen User. Aktuell ist es für die Google Pro, also für die halt die das große Google-Abo haben.
Ich glaube, Ultra sogar nur.
Ultra,
ja,
genau.
Ja.
Und die haben jetzt Zugang drauf.
Mhm.
Und das ist schon sehr spannend, weil du halt wirklich, du hast halt ein Real-Life-Experiment, das du hier durchführen kannst und dir auch, also das kannst du auf vielerlei Dinge nutzen. Also wenn du das aufnimmst, könntest du ganze Filme drehen wieder, ja. Also wieder Konkurrenz zu Veo, ja. nur, dass du es dir halt selbst designen kannst, ja. Also ist schon cool, und ich glaube, dieses Jahr ist auch tatsächlich, werden die ersten World Model Durchbrüche kommen, die massive Veränderungen in dieser LLM-Welt, also Large Language Model-Welt, also Risse bringen wird. Ja.
Ja, und was da noch dazu kommt, das ist ja so für die Gamer und für die Endanwender zu Hause auch noch interessant. Ich brauche ja jetzt auch spätestens jetzt keine teuren Grafikkarten mehr zu kaufen, wenn ich das Ganze eben streamen kann über dieses Modell. Ich meine, ich konnte bisher auch schon bestimmte Games streamen, das ist jetzt nicht grundsätzlich neu, aber ich meine, damit haben wir jetzt nochmal ein ganz neues Niveau erreicht, ne? Also das ist schon beeindruckend.
Ja, ich meine, früher war es halt so mit dem Streaming, du hast halt trotzdem eine lokale Installation gehabt und das wurde alles lokal gerendert. Und das Streaming, also du hast zwar Daten über den Stream bekommen, über was jetzt da verändert wird, aber gerechnet wurde es ja immer trotzdem lokal. Ja. Und jetzt hast du halt tatsächlich alles in der Cloud. Ja,
ja, wobei es gab, glaube ich, auch schon, also du redest jetzt, glaube ich, so von Steam und sowas, ne?
Oder halt diese ganzen Battleground und wie sie alle heißen, ne?
Ja, aber wenn ich jetzt zum Beispiel, ich glaube, GeForce Now heißt diese Plattform, zum Beispiel von Nvidia, da ist es doch meines Wissens so, dass das also auch die komplette Visualisierung gestreamt wird. Also,
das stimmt.
Das heißt, da brauche ich jetzt wirklich keine so leistungsfähige Hardware mehr, solange ich einen einigermaßen guten Internetanschluss habe.
Open Service fast.
Ja, genau, richtig. Okay, bleiben wir doch so ein bisschen bei dem Thema KIs Next Topmodel, weil jetzt wird es noch spannender, denn das Thema Gesundheit und Medizin ist ja etwas, von dem sich viele da Meilensteine und neue Fortschritte versprechen. Und mit Alpha Genome ist jetzt Google ein Durchbruch gelungen in der Analyse von Erbgut. Ja. Das ist auch deshalb interessant, weil hier etwas zur Sprache kommt, was ich vorher gar nicht wusste, nämlich, dass unser Erbgut zu einem großen Teil aus Abschnitten besteht, die jetzt überhaupt gar nicht direkt zumindest für die Baupläne unserer Proteine zuständig sind. Mhm. Aber du kannst da bestimmt noch mehr dazu erzählen.
Genau, da hat man ja früher immer von dieser Gray Matter irgendwie ein bisschen geredet, ne? Also diese graue Masse, wo man eigentlich überhaupt nicht gewusst hat, was tun die Dinge, ja. Und deswegen war ja auch die ganze Genom, also die Entschlüsselung des Genoms immer so ein Rätsel, weil das meiste, was die da rausgelesen haben, war wertlos. Und man musste eigentlich nur schauen, okay, welche sind aktiv und bei denen konnte man dann irgendwas herauslesen. Jetzt hat sich aber herausgestellt, dass es gar nicht so ist, ja. Weil du hast dann teilweise Basenpaare, also bis zu 1 Million Basenpaare, also das sind so Buchstaben, ja, die zwar keine Funktion haben, keine aktive, aber die ein Steuerungselement sind. Ja, also sind quasi also wie so ein Schaltpult und basierend auf dem Schaltpult steuert das dann, wie stark Gene an- und ausgeschalten werden unter gewissen Umständen. Also und jetzt ist es halt zum ersten Mal möglich, mit diesem Alpha-Genom diese extrem langen DNA-Abschnitte an einem Stück zu analysieren. Also wie gesagt, hier schaffen sie bis zu 1 Million Basenpaare. Und dann können sie sogar sagen, mit einer recht hohen Präzision, welche Auswirkungen es haben könnte, wenn man einzelne Buchstaben da quasi rausnimmt. Oder verändert. Also während früher ist es nur gewesen, man konnte nur eine Sache sozusagen verändern. Also hat ein Buchstaben geändert und wenn sich der eine Buchstabe geändert hat, hat man geschaut, okay, was ist passiert, ne? Und dann hat man beobachtet, okay, dem ist noch ein dritter Kopf gewachsen. Ah, okay, das ist also das Gen für den dritten Kopf. Ja, jetzt blöd gesagt, ja. Aber jetzt ist es so, dass sie bis zu 11 verschiedene biologische Prozesse gleichzeitig simulieren können. Also die können einen ganzen Haufen von diesen Buchstaben ändern und simulieren, wenn wir diese Kombination, also diesen Code quasi aktivieren oder verändern, dann passiert Krankheit A, Krankheit B oder Verlangsamung Prozess A, Verlangsamung Prozess B. Ja? Und das ist deswegen wichtig, weil, also, was passiert, wenn man diese speziellen Stellen also verändert? Also, und die KI kann jetzt voraussagen, ob diese eine Krankheit nur eine genetische Störung ist, wenn man, weil halt dieses Buchstabenpaar verdreht ist. Ja, also du kannst quasi eine komplette Genanalyse durchführen und recht präzise sagen, okay, du wirst höchstwahrscheinlich Krebs kriegen und zwar, weiß nicht, Kehlkopfkrebs oder was auch immer oder Hodenkrebs, weil diese Genpaare ausgeschalten sind und die führen dazu, dass gewisse Mutationen stattfinden. Ja? Und jetzt könnte man genau das jetzt umgekehrt auch dieses Problem lösen, indem man sagt, okay, diese Genformation ändern wir durch CRISP oder was auch immer, ja, oder durch Viren und verändern quasi diese Basenpaare. Und dann kann man gezielt Medikamente entwickeln, die genau in die Steuerung eingreifen, dass das erst gar nicht passiert. Und das ist ein monstermäßiger Durchbruch, ja, weil du hast jetzt also quasi so einen hochintelligenten Korrekturleser für unser Erbgut, ja, und der vorher sagen kann, wie winzig Änderungen in der DNA, also die biologischen Funktionen unseres Körpers beeinflussen oder Krankheiten auslösen werden. Ne? Also das ist, ich komme wieder zum Punkt, ein Game Changer. Ich weiß gar nicht, wie oft ich dieses Wort mittlerweile verwende. Ich komme mir vor, ich verwende das jede Woche. Weil es halt auch jede Woche einen gibt.
Ja? Jetzt, wo du es sagst, ja, müssen wir mal mitzählen.
Ja. Dann gehen wir gleich, also du hast ja dann was ist deine Meinung zu dem, ja?
Absolut faszinierend, wie Mr. Spock jetzt sagen würde. Also stiftet Hoffnung, dass da wirklich ein Durchbruch gelingen kann, auch wenn ich es jetzt wirklich nur so im Groben verstehe, weil das ja natürlich hinreichend komplex ist, das Ganze. Und man weiß ja auch von dieser Grundlagenforschung dann bis hin zum fertigen Medikament ist es ein weiter Weg. Aber es weist zumindest mal die Richtung, in die wir uns da bewegen und dass diese KI-Weiterentwicklung also auch durchaus uns als Gesellschaft insgesamt nach vorne bringen kann. Also jetzt mal abgesehen von den ganzen anderen Dingen, die damit passieren, die vielleicht auch nervend sind oder nicht sinnvoll, da sehe ich den wirklichen Mehrwert. Und deshalb sind meine Erwartungen und Hoffnungen, die damit verbunden sind, sehr, sehr hoch. Gerade weil, wenn man sich ein bisschen auskennt oder sich beschäftigt hat mit KI, weiß man ja auch, dass das eben auch so ein klassisches Einsatzgebiet ist, also sprich Mustererkennung und all das. Da ist natürlich die KI prädestiniert dafür. Und deshalb glaube ich auch, dass diese Erwartungen, dass sich da was tut, dass die auch begründet sind. Das wäre so meine Einschätzung dazu. Ja.
Ja. Und also das eine ist jetzt eben das Alpha-Genom, ja. Mhm. Und jetzt kommen wir zum nächsten, und das heißt Eden. Also, und Eden ist auch ein neues KI-Modell. Also Alpha-Genom ist eher so das Lesegerät für die DNA. Also das kann quasi die DNA lesen. Und Eden ist jetzt quasi so das Konstruktionswerkzeug. Und Eden steht für Environmentally Derived Evolutionary Network. Und es ist ein KI, die mit riesigen Mengen an Gendaten trainiert wurde, also 10 Milliarden neue Gene von über 1 Million bisher unbekannte Arten, davon, ja, also die aus Bodenproben, aus dem Ozean, von überall hergeholt wurden. Und halt, dann wurde diese KI damit trainiert. Und die Hypothese ist, dass ja die Natur über die Milliarden von Jahren Lösungen für biologische Probleme entwickelt hat. Ne? Also, und Eden ist quasi die Sprache der Biologie, die gelernt hat, okay, was müsste man denn tun, damit dieses Problem gelöst wird? Ja, es ist quasi so eine Art Genreparatur-Tool, ja. Also man kann neue molekulare Werkzeuge erfinden, die große DNA-Stücke an exakt definierten Stellen im Menschen Erbgut eingeführt werden und dann für Gentherapie sozusagen verwendet werden können. Oder was ihnen jetzt schon gelungen ist, neue Antibiotika. Also sie haben völlig neue Wirkstoffe gegen diese resistenten Bakterien gefunden. Und es hat sich herausgestellt, dass diese künstlich erschaffenen Stoffe tatsächlich diese Krankheitserreger abtöten. Ja, also du hast quasi so einen, und du kannst eben mit diesem Werkzeug, mit dem Eden, kannst du nicht nur einzelne Gene oder einzelne Moleküle verändern, sondern du kannst ganze Mikrobiome verändern. Also du kannst ganze Mikroorganismen entwerfen, gewisse Probleme zu lösen. Also du kannst zum Beispiel für den Darm irgendwelche Bakterien entwerfen, für die Darmflora. Ja? Es ist, weil bis jetzt war immer das Problem, du hast halt ja, bis jetzt war das alles so Try and Error. Also auch diese ganze Gentherapie und diese neuen Medikamente. Man hat irgendwelche Sachen genommen, hat ausprobiert, okay, was sind denn die Auswirkungen? Und dann hat man quasi ein breites Spektrum an Symptomen gesehen und gesagt, okay, diese Art von Wirkstoff bewirkt halt Linderung von Kopfschmerzen oder Linderung von Gerinnung oder Linderung von was auch immer. Aber man konnte es immer nur so grob einschätzen. Man konnte nie genau sagen. Und erst durch die klinischen Studien konnte man dann sagen, okay, das ist jetzt die Wirkung, das sind die Nebenwirkungen und das ist jetzt der reale Effekt. Und bis man dorthin gekommen ist, dass man festgestellt hat, dass irgendein Wirkstoff einen realen Effekt auf eine gewisse Funktion gehabt hat, sind Jahrzehnte vergangen. Deswegen ist auch die ganze Pharmaindustrie so ineffizient. Also ineffizient ist sie gar nicht, ja. Also, aber halt so langsam, weil es halt lange dauert, bis man halt einen Hit hat. Und dann nicht nur den Hit hat, sondern auch erklären kann, warum das so ist. Und das ändert sich jetzt mit dem Eden. Du hast quasi eine Art KI-Architekten für die Biologie und kannst, also du entwirfst einfach quasi ein Modell, um ein Krankheitsbild zu lösen, ja. Also es ist quasi der umgekehrte Weg. Du hast jetzt nicht mehr, du analysierst nicht die Krankheit, sondern du sagst, das ist jetzt das Krankheitsbild, das ich lösen will und ich entwickle jetzt ein Modell für ein Heilmittel, das genau diese Krankheit löst. Und das kannst du dann mit so Genscheren komplett neu designen.
Was würdest du denn erwarten oder schätzen, wie lange das dauert, bis man das dann wirklich in der Medizin praktisch anwenden kann, so etwas?
Ich glaube, das ist tatsächlich ein Regulierungsthema. Also es geht um Regulatorik. Es geht, glaube ich, nicht um die Technologie. Die Technologie ist da. Und ich glaube auch, dass die Modelle gut genug funktionieren, aber dass halt sich die gesamte Branche jetzt mal verändern muss, ja, weil du hast jetzt halt einen ganzen, also wie war es bis jetzt? Du hast bis jetzt die akademische Welt gehabt. In der akademischen Welt haben die Leute geforscht. Das Ganze wurde entweder privat finanziert oder staatlich finanziert. In irgendeiner Doktorarbeit hat irgendwer irgendeinen Wirkstoff entdeckt, der irgendeine Funktion ausgelöst hat. Und aus dem wurde dann irgendwann mal ein Biotech-Startup gegründet. Dieses Biotech-Startup hat dann angefangen, herumzuexperimentieren, das genauer zu erforschen, festzustellen, was funktioniert, was nicht funktioniert. Und irgendwann einmal haben sie dann die ersten Studien gemacht, dann haben sie die ersten klinischen Studien, Phase 1, 2, 3. Und wenn es Phase 3 war, ist sie gekauft worden von der Pharmabranche. Es wurde ein Medikament entwickelt und es wurde auf den Markt gebracht, weil auch der Vertrieb von dem Ganzen kann natürlich durch ein Biotech-Startup nicht passieren, weil die nicht die Ressourcen dazu haben, um weltweiten Vertrieb von Medikamenten bei etlichen Ärzten, Krankenhäusern, was auch immer, zu organisieren. Das heißt, du hast einen ganzen Apparat von Vorbedingungen, bis irgendein Medikament in die Welt rauskommt. Jetzt hast du aber ein ganz anderes Szenario. Ja, jetzt hast du quasi, du kannst hingehen und sagen, ich habe Krankheit X und ich möchte eine Lösung für Krankheit X haben. Und theoretisch kannst du jetzt eine Firma gründen, die sagt, okay, wir analysieren das, wir designen ein Produkt und dann testen wir das an dir. Ja, weil es funktioniert nur an dir. Und dafür gibt es noch nichts. Ja? Hm. Hm. Also es gibt keinen Prozess dafür. Es gibt diese personalisierte Medizinansätze, aber auch die laufen durch die ganzen klinischen Studien und Phasen, obwohl das total ineffizient ist. Und deswegen ist auch diese ganze diese Gentherapie-Thematik so teuer. Also da hast du dann Therapien, die kosten Millionen, weil halt dass die ganze Forschung quasi stattfindet für 3 Patienten. Ja.
Ja.
Und wenn du das nicht so teuer verkaufst, dann rechnet sich das einfach nicht. Jetzt könntest du die Preise massiv reduzieren durch eben so eine Technologie. Und damit könnte sich quasi eine komplett neue Branche etablieren, die allerdings ja, und das ist, glaube ich, das ist, glaube ich, das größte Problem, die ja nicht zu 100% funktioniert. Und Und das ist ja, du hast jetzt in der ganzen Pharmaindustrie hast du ja Wirkstoffe, die ja, wo die Funktion ja nachgewiesen ist, weil sie in etlichen Studien bei einer großen Anzahl von Menschen getestet wurden und die halt auch gezeigt haben, okay, es gibt gewisse Nebenwirkungen, wenn Menschen diese und diese Voraussetzungen haben, dann kriegen sie diese und diese Nebenwirkungen. Und das hast du jetzt aber nicht. Dieses Szenario hast du jetzt nicht. Das heißt, wenn du einen Fail hast, das heißt, ein KI-Modell ja nur mit einer Wahrscheinlichkeit etwas ausspuckt, dann kann es sein, dass das einfach fehlt und dich vielleicht umbringt. Und wer will das versichern? Und wer will das Risiko eingehen?
Das stimmt, ja. Wobei man hat ja jetzt gesehen, also das Ganze, die Entwicklung von Wirkstoffen, die hat sich ja in letzter Zeit schon auch deutlich beschleunigt jetzt im Vergleich zu früher. Ne? Wenn man jetzt an die Impfstoffe denkt gegen Covid, ne? das ging ja erstaunlich schnell, inklusive aller Tests, die da vorher stattgefunden haben. Und je nachdem könnte ich mir eben gut vorstellen, dass dann auch oder gerade im Zusammenhang mit diesem Thema, wenn dann bestimmte Rahmenbedingungen definiert sind, dass es dann auch nochmal deutlich schneller geht als bisher. Also dass wir da von vielen Jahren eben auf vielleicht nur noch ein Jahr oder noch weniger kommen.
Ja, aber warum hat das funktioniert? Das hat funktioniert, weil es eine breite Masse von Menschen betroffen hat, ne? Und weil es eine Pandemie war. Das heißt, das Risiko, nicht zu handeln, war deutlich kleiner als das Risiko zu handeln.
Das kommt dazu, ja, richtig,
klar. Und das hast du ja nicht bei einzelnen Fällen. Du hast jetzt, wenn jemand Krebs hat oder weiß nicht, irgendeinen seltenen Krebs oder irgendeine Autoimmunerkrankung, dann gibt es ja kein Pressure, außer von der Person, die jetzt betroffen ist. Aber die kann jetzt keine Regulierung auslösen.
Nein, also man könnte natürlich das auf die Person sozusagen dann runter reduzieren und sagen, für die Person ist das Risiko, nicht zu handeln, extrem, nämlich sie wird sterben, ja, und das Risiko zu handeln ist dem gegenüber überschaubar. Also weil eine zu wie viel Prozent auch immer bestehende Wahrscheinlichkeit auf Heilung oder Besserung zumindest besteht. Also das wird dann spannend zu beobachten sein, wie dann da die Mechanismen greifen werden.
Aber das auch dieses Problem haben wir ja schon heute, ja. Eben bei der Palliativmedizin, ne? Du hast halt Krankheitsbilder, die eigentlich keine Chance auf Überleben haben. Basiert die Entscheidung nicht mehr darauf, um das Problem zu lösen, sondern wie viel Zeit kannst du dieser Person noch verschaffen, dass sie ein qualitativ wertvolles Leben noch eine Restzeit erlebt. Mhm. Und es gibt auch heute wir reden ja, also das springt wieder das Thema Euthanasie mit rein, ja. Also wir haben ja auch heute keine Lösung dafür. In den meisten Ländern ist Euthanasie verboten, weil es eben ein aktiver Eingriff in den Tod wäre. Ja, also dass diese Person und die Handlungsfähigkeit der einzelnen Person muss immer gegeben sein. Und wenn du jetzt jemanden hast, der nicht entscheidungsfähig ist, weil er Angst hat, ist auch jede Erklärung, die der Arzt ihm gibt, der sagt, hey, zu 30% wirst du sterben, zu 70% wirst du überleben. Der hat aber keine Ahnung, was das heißt. Ja. Der weiß nur, wenn er nichts tut, wird er sterben. Aber dass er jetzt vielleicht noch 10 Jahre gut damit leben könnte, das berücksichtigt er gar nicht, weil er jetzt Angst hat. Und diese Entscheidung wird aktuell durch unser Gesundheitssystem und durch die Regulierung wird dieser Person abgenommen. Mhm. Indem sie sagt, wir entscheiden das in der Regulierung und nicht du, weil du bist nicht in der Lage, diese Entscheidung zu treffen, weil du bist in einer Ausnahmesituation. Und ich glaube, diese Mündigkeit oder dieser Mündigkeitsnachweis ist sicher einer der großen Probleme.
Da kommen wir dann schon wirklich in Bereiche der Medizinethik oder vielleicht dann auch irgendwann der KI-Ethik, ist ja auch ein Thema, was immer wichtiger wird. Und dann können die beiden auch verstärkt ineinander greifen. Und ja, das ist auch keine Frage, die man jetzt mal so einfach beantworten kann. Klar ist nur, da kommen nochmal ganz neue Fragestellungen auf uns und auf die ganze Gesellschaft zu. Ja, damit würde ich sagen, lass uns mal für heute gut sein lassen.
Ja.
Es ist sicherlich eine der längsten Folgen, die wir bisher aufgezeichnet haben. Lass mich mal kurz gucken, wo stehen wir denn gerade? 1:44. Ja, okay, das geht ja noch. Noch nicht mal 2 Stunden. Also, gerade erst angefangen eigentlich. Ja, jedenfalls war es wieder schön und interessant und inspirierend. Vielen Dank und danke auch an alle, die zugehört haben und die jetzt noch hier sind. Das ist wirklich eine Leistung und bleibt uns gewogen. Seid nächstes Mal auch wieder dabei, in einer Woche zur nächsten Ausgabe. Und alles Weitere wird euch jetzt noch Yusuf sagen. Und ich sag schon mal tschüss, bis dann.
Ja, vielen Dank an alle, die bisher zugehört haben, alle Hörer und Hörerinnen. Mir wurde letztens übrigens gesagt bei einem Feedback, dass ich zu wenig gendere. Das sollte ich jetzt mal tatsächlich wieder anfangen. deswegen auch Hörerinnen. Ja, vielen Dank, dass ihr bisher zugehört habt. Ich wünsche euch noch eine wunderbare Woche. Ich hoffe, wir haben euch nicht überfordert mit den ganzen vielen Themen. Aber man muss einfach sagen, die Zeit ist im Beschleunigungsmodus. Ja? Und die Entwicklung ist im Beschleunigungsmodus. Auch wir kommen kaum hinterher. Das ist schon die Vorselektion der Vorselektion der Selektion, was wir hier geben. Es sind viele, viele hundert Themen, die da jeden Tag eigentlich passieren, über die wir gern berichten würden. Aber wir versuchen euch das Wichtigste mitzugeben. Danke, dass ihr es bisher geschafft habt. Und ich freue mich schon auf nächste Woche. Nächste Woche wird es vielleicht 1-2 Tage später sein, aber wir werden sie nicht aussetzen lassen. Ich wünsche euch noch eine schöne Zeit. Bis dahin. Tschüss.